ARD Sounds.
Das sehr charismatisch, sehr, sehr besonders. Und ich meine, solche Schauspieler sind ja schon die Champions League so von der
Total.
Schauspieler. Also
ja, ja.
Wie die an ihre Rollen rangehen, wie die da einfach, wie die arbeiten und so. Und aber auch der Ethan Hawke eben so ein ganz lieber, netter Mensch ist.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast ist der lebende Beweis dafür, dass man sich mit Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen durchaus einen Lebenstraum erfüllen kann. Er wohnt mit seiner Familie in Herrsching am schönen Ammersee in Oberbayern und hat schon mit Hollywood-Stars wie Russell Crowe und Ethan Hawke gedreht. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Christian Lustus, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Das ist jetzt so ein bisschen lustig, ne? Weil wir kennen uns wirklich schon ewig. Ich bin mit deiner Frau Nancy sehr, sehr gut befreundet. Eine tolle Frau übrigens.
Ja, kann ich
und,
mir bestätigen.
Ich habe mir dann mal so überlegt, Mensch, der Christian, eigentlich hat er so ein spannendes Leben und der kann so viele Geschichten erzählen. Warum laden wir den nicht mal ein zu uns in den Radiotalk? Habe mit meinen Kolleginnen gesprochen. Und die haben sofort gesagt, na Logo, den laden wir ein. Und jetzt bist du hier. Und
jetzt
das ist dein erstes Mal vor so einem Radiomikrofon.
Ja, ist mein erstes Mal. Ganz schön großes Mikrofon.
Ja, ganz schöner Böbel dran, ne? Das ist so gegen das Zischeln im Mikrofon. Aber es ist ja so, in unserem Alter, du bist ja auch ein bisschen was über 50 jetzt, diese ersten Male, die werden ja auch weniger.
Die werden weniger und deswegen ist es umso schöner, hier zu sitzen. Ich bin auf der Herfahrt schon etwas nervös geworden.
Okay.
Aber ich dachte mir wirklich, ja, erste Malmomente, die sind ja eigentlich toll. Die sind
ja, voll.
Perfekt, vor allem in unserem Alter.
Ja,
sag ich jetzt mal.
Das stimmt.
Und es heißt ja auch immer, raus aus der Komfortzone und so. Und ich finde, dass es raus aus der Komfortzone ist, vielleicht schon ein bisschen in die Mode gekommen, weil ich bin gern in der Komfortzone.
Ich
Warum
auch.
Muss ich denn da raus?
Ich liebe es in meiner Komfortzone. Ich denke mir immer so, ja, geht alle raus, geht dahin, where the magic happens.
Genau.
Ich kuschel mich schön rein.
Das heißt ja auch Komfortzone. Da bin ich gerne drin. Aber dann erste Malmomente sind schon sehr besonders.
Ja.
Also.
Und du bist ja auch, und das finde ich ganz lustig, das erste Mal, als ich dich so gefragt habe, warst du total erstaunt, was ich soll zu dir in die Sendung kommen, weil du bist ein sehr, sehr uneitler Mensch. Ne? Also du magst kein großes Klimbim machen um das, was du tust. Du bist nicht auf Social Media, nach wie vor nicht, oder?
Nee, nach wie vor
kein
nicht.
Kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, nix.
Nein, nein.
Und du könntest ja so viel da posten. Ich meine, was für Stars du schon gedreht hast, das juckt dich einfach nicht.
Nee, das juckt mich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich sehe natürlich bei meinen Mitmenschen, wie viel Zeit da drauf geht auch und so. Und ich mache eh schon viel mit dem Handy rum. Ich bezahle, ich muss nach dem Weg gucken oder nach der U-Bahn, S-Bahn. Also man hat ja eh so viel schon damit zu tun. Und das juckt mich wirklich gar nicht. Also da bin ich überhaupt nicht interessiert dran.
Ja, du bist ein entspannter Typ. Du brauchst auch nicht diese Aufmerksamkeitsökonomie, die es da ja gibt dann. Die Reaktion, die Rückleitung der Menschen, das interessiert dich einfach nicht. Du machst deinen Job, deine Arbeit für dich.
Die mache ich in erster Linie für mich, ja genau. So bin ich auch da hingekommen und bisher dabei geblieben und brenne ja immer noch dafür. Und
total.
Ich muss jetzt nicht jedem erzählen, mit wem ich gerade gedreht habe oder was ich getan habe. Also ich saug das für mich so auf, ich teile es mit meiner Familie. Ich schicke schon natürlich mal ein Foto, wenn ich irgendwie am Set stehe und da ist irgendwie ein besonderer Moment oder eine besondere Lichtstimmung, dann mache ich da schon auch ein Foto und schicke es vielleicht meiner Frau. Oder
Familienchat ist das Höchste.
Ja,
du hast
ja oder Freunden natürlich auch.
Ja. Du hast ja zwei Kinder, eine Tochter, die ist jetzt 19 und dein Sohn ist, muss ich 14, 15?
16.
16 schon, oh mein Gott.
Ja.
Finden die das eigentlich cool, dass der Papa da ab und zu mal mit so Weltstars arbeitet?
Ja, natürlich.
Schon, oder?
Absolut. Mhm. Ja, ja. Wenn ich mal erwähnt habe, so, ach, ich mache jetzt mal ganz was anders.
Mhm.
Ich werde jetzt, keine Ahnung, Truckerfahrer oder irgend sowas.
Ja.
Dann heißt sofort, nein, um Gottes Willen, nein, bleib dabei. Das ist doch so spannend.
Und du hast ja auch schon mit Elias Mbarik und solchen Leuten gedreht. Die sind ja bei den Jungen auch ganz schön angesagt, ne?
Ja, absolut.
So, also wie du da hingekommen bist, wo du heute bist, das erzählen wir heute natürlich. Aber zuerst bekommst du mal deinen Lebenslauf, lieber Christian. Bekommt jeder Gast zum Vorlesen. Geht das Schriftgröße 16?
Ja, da brauche ich ja meine Lesebrille gar nicht.
Nee, geht noch, okay.
Ich heiße Christian Lustus. Ich bin der lebende Beweis, dass man mit Hartnäckigkeit seine Träume erreichen kann. Geprägt haben mich meine Jahre als kleiner Junge im abenteuerlichen Brasilien. Ich erinnere mich an wilde Sommertage, an Leuchtreklamen und Schaumberge auf dem dreckigsten Fluss der Welt. Ah ja, der TET. Der Umzug nach München war zwar ein kleiner Kulturschock, ich habe ihn aber gut überstanden. Schule war nie mein Lieblingsthema, Fotografieren und Filmen hingegen schon. Meiner Tante habe ich meine heutige Profession als Kameramann zu verdanken. Und selbst der Bund hat dabei eine Rolle gespielt. Ich habe immer wieder an die gleichen Türen geklopft und irgendwann sind sie für mich aufgegangen. In 30 Jahren habe ich durch Zuschauen, Ausprobieren, Learning by Doing eine veritable Karriere aufgebaut. Und ich habe nicht vor, die Kamera so schnell aus der Hand zu legen. Mein Wunsch für die Zukunft: mit meiner Frau wieder im selbstgebauten Wohnmobil losziehen und Europa erkunden.
Haben wir dich da getroffen?
Ja, absolut. Ja, ja. Schön.
Dieses abenteuerliche Brasilien, da bist du 1973 zur Welt gekommen.
Ja.
Und dein Vater ist ja Ungar, deine Mutter kommt aus Regensburg. Wie hat es die denn nach Brasilien verschlagen?
Mein Vater war bei der OVAG in Regensburg. Mhm. Also er ist ja geflohen aus Ungarn. 1956, als die Aufstände gegen Russland waren, ist er in Gefangenschaft geraten und bei einem Gefangenentransport ist dieser ganze Transport in einen Schusswechsel gekommen und er hat die Sekunde genutzt und ist geflohen, konnte aber dann auch nie wieder zurück und ist dann nach Österreich über eine Tante, die er gelebt hat, irgendwann nach Regensburg gekommen, hat da bei der OVAG gearbeitet, hat meine Mutter kennengelernt und ist dann gewechselt zu Siemens irgendwann. Er war ja Elektroingenieur und Siemens hat ihm irgendwann die Möglichkeit gegeben, nach Brasilien zu gehen, um dort eine Firma aufzubauen und mitzuhelfen.
Und du warst schon als kleines Baby im brasilianischen Fernsehen zu sehen.
Ja, das
ist
stimmt.
So lustig.
Mein erster Kontakt zu den Medien.
Ja, wie kam es denn dazu?
Ich bin dort an Muttertag auf die Welt gekommen, am 9. Mai. Und ein brasilianisches Fernsehteam war in diesem Krankenhaus und sollte ein Kind filmen, welches an Muttertag geboren wurde. Und dann lagen da ein paar Kinder in den kleinen Bettchen und alle dunkelhaarig und ein ziemlich blonder kleiner Junge. Und dann hat der Kameramann schnell entschieden, den nehmen wir. Und dann war ich da im Fernsehen. Leider habe ich nie Aufzeichnungen gesehen.
Ach, wie schade. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du noch irgendwo eine alte Videokassette rumliegen hast.
Nee.
Gibt's nicht mehr. Aber es war der erste Fame.
Ich denke mal, das war auf Film gedreht noch. Ne? Und dann ist es irgendwo in einem Archiv gelandet, wenn überhaupt.
Ja. Wenn du dich so an diese frühen Jahre in Brasilien zurückerinnerst, was kommen denn da spontan für Bilder hoch? Was war das für eine Kindheit?
Das war eine sehr spannende, abenteuerliche Kindheit. Also erstmal die große Stadt São Paulo, in der wir gelebt haben. Mhm. Ja, wie es hier steht im Lebenslauf, da kann ich mich erinnern, dass wir immer wieder mal als Kinder zu dem TET fahren wollten, um Schaumberge zu gucken.
Das ist dieser Fluss, der so wahnsinnig schmutzig ist.
Genau, ich weiß nicht, wie er heute ausschaut, aber es war damals so, dass wir da als Kinder eben hinfahren wollten, um diese Schaumberge zu sehen. Also der ganze Fluss, wenn man auf eine Brücke gegangen ist, konnte man ja den Fluss entlang schauen. Ist haushohe Schaumberge. Oh, überall weißer Schaum.
Das ist alles
Schaum.
Chemie, ne? Das ist ganz viel Industrie, Chemiewerke außenrum. Ich habe vorhin mal geschaut, weil ich das auch nicht wusste. Und die sind immer noch dabei, als Jahrhundertprojekt diesen Fluss irgendwie sauber zu kriegen, aber haben es wohl immer noch nicht geschafft.
Ja, Wahnsinn. Und das war, damals wusste ich natürlich nicht, woher der Schaum kommt. Es war nur interessant zu sehen, sowas. Oder die ganzen Leuchtreklamen, wenn man als Kind hinten im Auto sitzt, gucken wir immer so gerne so nach oben und da ist eine Leuchtreklame nach der anderen vorbeigezogen. Dann die Nachbarschaft, in der wir gelebt haben.
Wie habt ihr denn da gelebt? Wahrscheinlich ganz gut, oder? Siemens Ingenieure, die waren ja da immer gut untergebracht. Eine schöne Wohngegend nehme ich an, wo ihr
das
da wart.
Das war eine Doppelhaushälfte in einer Sackgasse. Da war dann Ende, da war eine hohe Mauer und oben waren so Glasscherben drauf, einbetoniert, dass man nicht drüber klettern kann und dahinter war nichts. Und die Straße war auch nicht geteert. Als ich dann nach Deutschland kam, hat mich der Arzt gefragt, so, wo hast du denn da gelebt? In welcher Straße? In der Erdstraße, weil die halt nicht geteert war. Und das war so eine Doppelhaushälfte. Unten Garage und ging so eine Treppe rauf, war ganz schön. Aber es war ein ganz normaler Zaun davor, also so ein Gartentürl und so. Das war relativ sicher oder man hat, oder damals noch. Also
als Kind hat man da wahrscheinlich auch weniger Bewusstsein dafür. Ne?
Nee, aber ich war ja dann 20 Jahre später mal da und da steht jetzt vor dem Haus, das Haus steht noch, aber es steht eine Riesenmauer davor.
Du warst noch mal da in Sao Paulo?
Ja, zur Hochzeitsreise.
Ach, wie schön, mit deiner Frau zusammen.
Genau.
Und wie hast du das da wahrgenommen dann nach den vielen Jahren?
Also das war natürlich alles viel kleiner so ein bisschen. Also klar, ist São Paulo
ist immer so, ne? Wenn du da hinkommst, wo du als Kind warst, kommst du dir mini vor. Ja.
Kommst du mini vor und so. Ich war natürlich erstaunt. Also diese Straße ist geteert, die ist jetzt vierspurig Und diese Mauer gibt es nicht mehr. Es ist jetzt eine riesen Einfahrt zu riesen Hochhäusern, Wohngebäuden, alles.
Und hattest du da so ein Heimatgefühl im Herzen, als du da hingekommen bist? Oder war es einfach zu weit weg schon?
So ein bisschen schon, weil es ist ja doch ein Teil von mir und es ist auch viel hängen geblieben.
Wie alt warst du denn, als ihr dann zurück seid nach München?
1980, dann war ich sieben.
Also schon echt ein paar Jahre da gelebt, ne?
Ja. Und um zurückzukommen in Abenteuerlich, es gab einen Nachtwächter, der durch die Straßen gezogen ist und der hat immer so gepfiffen. Das habe ich noch im Ohr.
Was ist das für ein Nachtwächter? Weckt ja alle auf, wenn er pfeifen durch die Straßen zieht.
Das war so ein Ruf, Pfeifruf.
So, Achtung, jetzt komme ich.
Nee, das macht er, damit die Leute wissen, er ist da.
Ah, okay, zur Sicherheit, zur Beruhigung sozusagen.
Beruhigung, ja.
Das ist schön, ist auch ganz schön eigentlich die Idee. Ja. Sag mal, und dieses Ankommen dann in München, kannst du dich da erinnern, wie du hier wieder Fuß gefasst hast, so in der Schule, Freunde gefunden, Sprache? Du bist ja deutsch- und portugiesischsprachig aufgewachsen, nehme ich an, oder?
Richtig, ja. Ich war da im Kindergarten und habe da ganz normal Portugiesisch gesprochen. Und dann kam ich nach München. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es unfassbar sauber sein kann in der Stadt. Oder wie kann es denn bitte so sauber sein in einer Stadt? Also die Bürgersteige und der Straßenrand und so und überhaupt. Aber auch wie dunkel, weil ich die ganzen Leuchtreklamen vermisst habe. Wieso, warum sind hier keine Leuchtreklamen?
Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit meiner Tochter mal in Berlin, da war die 6 oder 7 oder sowas. Also wir sind auch in München, ist sie aufgewachsen. Und dann sind wir da bei einer Freundin in Prenzlauer Berg aus dem Haus rausgegangen. Und dann laufen wir so eine Weile und dann schaut mich meine Tochter an und sagt so, Mama, gibt es in Berlin keine Mülleimer? Also, wenn man in München aufwächst, ist man das halt echt so gewohnt, ne? Dass es einfach eine schöne, saubere Stadt ist, meistens zumindest.
Ja.
Du, noch mal kurz zu deinem Kindergarten in Sao Paulo, weil das ist eine krasse Geschichte. Der hieß Colegio Humboldt, das war so ein deutscher, internationaler Kindergarten mit einer sehr, sage mal in Anführungszeichen, besonderen Kindergärtnerin. Ne? Die hieß Lieselotte Bossert.
Lieselotte Bossert, richtig. Bei mir in diesem kleinen Büchlein, wo man als Kind so schreiben lernt, so le und so Kringel
ist
und
das,
so.
Oder? Der Schwimmblock, oder?
Da steht dann zum Schluss, zum Abschied, das bricht ja abrupt ab, weil es war so mitten im Jahr, alles Gute, Lieselotte. Und 1985, da waren wir ja schon 5 Jahre in München, haben meine Eltern einen Zeitungsartikel gelesen. Da ging es um die Exhumierung des KZ-Arztes Mengele. Und dieser Kriegsverbrecher hat sich ja in Brasilien versteckt oder wurde auch natürlich versteckt von einem ganz kleinen Anzahl von Leuten und dazu gehörte die Lieselotte Bossert.
Die hat den Mengele mit versteckt.
Die hat den Mengele mit versteckt. Komisch war, was mir nie aufgefallen ist, die hatte immer ein Dirndl an. Immer.
Okay.
Also schon ein bisschen gruselig auch.
Sehr deutschtümelig, ne?
Ja, und in diesem Artikel war eben ein Bild mit Lieselotte Bossert drauf. Und dann haben meine Eltern gesagt, sind ja aus allen Wolken gefallen. Moment mal, das ist ja die Kindergärtnerin von Christian.
Aber damals, als du da als Kind warst, hat man davon nichts mitbekommen, dass
überhaupt
das vielleicht
nichts.
Ein bisschen...
Nee, überhaupt nichts. Meine Eltern haben auch gesagt, so, das haben wir nie gedacht, nie. Aber anders kannst du, glaube ich, auch nicht so jemanden verstecken, wenn du nicht total normal bei allen anderen rüberkommst.
Aber sowas zu entdecken dann viele Jahre später, das ist echt ein krasses Erlebnis,
ja,
oder?
Ja. Also das ist dann schon ein bisschen gruselig dann im Nachhinein.
Hast du denn eigentlich jetzt noch Bezug zu dem Land? Also möchtest du da mal wieder hinziehen, hinreisen oder ist das ein abgeschlossenes Kapitel für dich?
Um dort zu leben, glaube ich, da ist es abgeschlossen.
Schon, ne?
Ja.
Du hast ja auch so schön, wo du jetzt wohnst, in Herrsching.
Ja, ja, genau. Also wir haben es ja da sehr schön. Und also ich habe einen brasilianischen Pass, das schon. Aber ich habe jetzt nicht vor, also es schwebt mir überhaupt nicht vor, da irgendwie zu leben, hinzuziehen. So Urlaub machen, ja, mal wieder dahin und so, ja. Aber
jetzt haben wir gerade im Lebenslauf gehört, dass deine Tante einen maßgeblichen Anteil hat, dass du heute der bist, der du bist oder das bist, was du bist, ein Kameramann. Die hat dir ganz cooles Equipment geschenkt, ne, als Teenager. Was hat sie dir denn da alles überlassen?
Ja, also in Brasilien hat sie uns noch besucht mit ihrer Super 8 Kamera. Und diesen Film, den habe ich auch noch, den sie da gedreht hat, bei ihrer Rundreise durch Brasilien. Und sie hat in der Nähe von Ingolstadt in einem katholischen Pfarrhaus gearbeitet als Haushälterin. Und die waren sehr gut equipped mit Filmprojektor und eben diese Kamera und Fotoausrüstung. Und wir haben dort die Sommerferien immer verbracht als Kinder. Und ich habe dann schon immer mit diesem Projektor auch rumgespielt. Und naja, irgendwann, da war ich glaube ich 13, 14 sowas, sagt sie, hier hat alles auf dem Tisch, hier, das kannst alles haben, willst es haben? Und ich war so völlig überrascht, so, ja, warum? Ja, weil ihr das alles zu viel wird, diese große Spiegelreflexkamera mit den großen Objektiven. Sie hat sich dann so eine kleine Kleinbildkamera gekauft und wollte das alles einfach loswerden.
Und für dich war es ein Wahnsinnsschatz,
oder? Für mich war das ein Schatz, diese Super-8-Kamera, dieser Projektor und alles, dann ging es los. Ja. Ich habe dann zu Hause angefangen, so kleine Stopptrick-Filmchen zu machen.
Was hast du da gefilmt?
Ja, ich habe so Plastilinwürmchen, die so durch die Gegend laufen auf meinem Zimmerboden. Oder Legosteine, die sich plötzlich irgendwelche Sachen bilden.
Ja.
Autos, die rumfahren und Türen auf und zu machen von alleine. So. Aber auch natürlich draußen. Also ich habe dann ziemlich schnell gelernt, wie man so eine Super-8-Kamera handeln muss, weil das Bild ist jetzt sehr klein. Und man arbeitet ja nicht mit einem Stativ, man hat es immer in der Hand und so das Handgelenk und so. Und
wenn man diese Wackelkamera so ein bisschen, ne?
Genau, und wenn man das nicht extrem ruhig hält, dann erkennst du da nichts.
Ja, okay. Also eine frühe, strenge Schule gewesen
für dich. Frühe, strenge Schule, damit ich da ja auch was erkenne. Oder die Freunde und Bekannten, die sich das dann anschauen, sollen ja was sehen drauf.
Ja, ja.
Und ich habe das aber ziemlich lang noch gemacht. Da war Super 8 schon längst so voll retro.
Das ist ja auch so eine Ästhetik, ne? Diese Super 8-Filme.
Ja, ja, super, genau.
Super, stehst du immer noch drauf wahrscheinlich, oder?
Voll. Und ich habe dann immer die Filmchen bei Agfa abgegeben, hier am McGraw-Graben.
In München?
Und dann haben die zugemacht. Man konnte da die Filme einfach einwerfen in den Briefkasten und eine Woche später entwickelt abholen. Und dann war es natürlich sehr spannend, rein in den Projektor und was ist draus geworden?
Ja, ja.
Und dann haben die zugemacht und dann ging das alles natürlich in eine digitale Richtung und diese kleinen Digicams und so. Mhm. Aber man kriegt immer noch Filme. Und ich habe es noch lang betrieben, also noch mit Nancy zusammen bei unseren Rucksackreisen habe ich die Super-8-Kamera mitgenommen.
Das ist ja cool. Sag mal, weil du gerade schon von deiner Frau sprichst, die hat mir ja mal erzählt, dass du aus der laufenden Abiturprüfung raus bist. Stimmt das oder hast du einfach nur kein Abitur gemacht? Was ist da Mythos? Was ist wahr?
Ja, ich bin sozusagen da rausgelaufen, ja.
Also in der Prüfung gesessen, dann überlegt, ich möchte das alles nicht, tschüss.
Ja, ich musste Abitur in einigen Fächern machen, die ich gar nicht wollte, weil ich war dann auf einer Privatschule.
Das geht vielen so.
Ich wollte vorher schon nicht auf die Schule. Nein, alles gut. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und Geschichte-Leistungskurs.
Ich schaue entgeistert, falls man es nicht merkt im Radio. Okay, Mathe-Leistungskurs und das war dann doch nicht so.
Geschichte war doch nicht so.
Ach so.
Ja, Geschichte konnte ich mir nicht aussuchen. Also ich musste diese zwei Sachen machen. Ja. Und der Rest, das waren dann nochmal irgendwie 6 Grundkurse. Und Kolloquium und alles mögliche. Und ich wusste eigentlich schon, bevor ich auf die Schule gegangen bin, wusste ich eigentlich so, ich will eigentlich überhaupt nicht studieren. Ich werde nicht mich nochmal jahrelang irgendwo reinsetzen und büffeln und studieren. Ich bin total praxisorientiert. Also es war für mich total klar. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Dann habe ich meinen Mathe-Abi geschrieben und meine Geschichte so ganz schön verhauen. Und dann ging es zu den Grundkursen und dann bin ich da rein und dann habe ich... Keine Ahnung, plötzlich war es ganz klar, nee, jetzt ist Schluss. Also ich war völlig im Reinen, es war so plötzlich so eine Stille. Vielleicht war irgendwo ein Gezwitscher in meinem Kopf, ich weiß nicht, Vogelgezwitscher. Und dann war so ganz klar, wie so durchatmen, Stille, jetzt nicht.
Heraus.
Jetzt geh ich mal.
Wie hat der Lehrer so reagiert? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Christian, war schön mit dir.
Der Mund war noch offen und wollte noch was sagen, aber dann war ich schon draußen.
Okay. Und du hast ja dann aber auch... eigentlich schon in dem Moment gewusst, dass du eben nicht studieren willst und zum Film willst. Bei den Bavaria Filmstudios hattest du ja immer schon mal angeklopft. War das dann auch dein nächster Weg nach diesem abgebrochenen Abi, dass du da wieder hin bist?
Ja, also ich wollte als Schüler schon da arbeiten, weil ich gedacht habe, da kann ich doch als Schülerjob so, bevor ich jetzt an der... Ich war beim Teppich Frick und Freunde waren an der Flaschenkasse und so. Jeder hatte irgendeinen Job. Da gehe ich doch mal dahin, wo ich später vielleicht eh hin will. Ja. So. Dann wusste ich aber gar nicht, wie das abläuft, wie ein Film produziert wird.
Also du bist hingegangen und hast geklopft und hast gesagt, Servus, ich bin der Christian, ich will...
Genau, wir haben ja die Bavaria Filmstudios hier und damals war die Bavaria Filmtour, die war ja damals auch noch spannend. Da stand ja noch die Rote Erde und viele Kulissen und das Schwimmbecken und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt die Filmtour mitmache, dann bin ich da drin, aber dann kann ich nicht weg. Dann wird ja der Tourguide mich irgendwie zurückpfeifen. So, wo gehen Sie denn hin?
Ach, du wolltest dich reinschmuggeln bei der Führung.
Naja, genau. Die Führung ist der falsche Weg. Und gedacht, vorne ist eine große Schranke und dann gehe ich doch da einfach mal durch. Und zwar ganz direkt, ohne zu gucken, ob ich jetzt wie was wäre, weil dann schaut es doch so aus, als würde ich da dazugehören.
Ah, du bist einfach durchmarschiert.
Einfach Pförtner durchmarschiert.
Hat nicht gemeckert.
Nee, Pförtner
okay,
hat
cool.
mich nicht zurückgepfiffen. Durch. Und dann ging es los. Dann waren da so Bürogebäude und ich sagte, geh jetzt mal rein. Und dann stand da so Produktion, Produktion der, Produktion hier. Und da habe ich dann geklopft und gesagt, ich suche einen Job. So. Und dann haben die mir erklärt, dass es Schülerjobs nicht gibt, dass sie so und so produzieren und so und nur zeitlich begrenzt. Und bin ich wieder abgedampft. Aber ich kam dann wieder.
Du hast nicht aufgegeben.
Und habe auch gewusst, wie man da reinkommt.
Ja, einfach vorbeimarschieren und souverän ausschauen.
Einfach da rein. Genau, und habe da wieder geklopft und sage, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt bin ich kein Schüler mehr. Jetzt habe ich unendlich viel Zeit, hier zu arbeiten. Ja, und dann hat mich irgendwann eine Produktion, die hat damals auf Achse produziert, Produktion Uto hieß die, hat mich dann zurückgerufen. Und mir ein Praktikum angeboten.
Und da ist man dann Produktionspraktikant, ne? So ein bisschen was für Junge für alles.
Genau, da ist dann so die Tür offen. So. Dann,
ist das so der erste Fuß, den man auch so ins Filmbusiness macht?
Ja, okay. Ja, Produktionspraktikant. Mhm. Also,
was sind da die Jobs so?
Mein spezieller Job war jetzt, wir haben den Autoschlüssel in die Hand gedrückt und es sagt, da draußen steht ein Auto. Das war so ein riesen Jeep. Mhm. Und ich so, what? Das ist mein Auto? Und
also
das kann ich auch so fahren.
Ja,
ja. Das kann ich auch so rumfahren. So, ja. Ja, und dann musste ich immer den Regisseur in der Früh abholen und am Abend heimfahren.
Ach, sowas macht man dann, okay.
Genau. Mhm. Oder du bist am Set dann beschäftigt mit so Runner-Arbeiten, dass du guckst, sind Getränke da oder man holt schnell irgendwas für einen Aufnahmeleiter oder man sperrt mit einer Straße ab. Also da gab es natürlich auch witzige Momente. Als wir in Dinghating im Winter gedreht haben, mein erster Film eben als Praktikant, und dann sagt der Setaufnahmeleiter zu mir, könntest du da runterlaufen? Da ist nämlich ein Bulldog auf dem Feld und der macht einen höllischen Lärm, den hören wir oben, der Tonmeister hört den, den müssen wir irgendwie, dass der da aufhört. Und der hat dabei hinten seinen ganzen Odel rausgeblasen auf das Feld und das war wirklich weit weg. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich gehe da jetzt nicht da runter und stelle mich vor diesen Bulldog winkend, um den zu erzählen, dass da irgendwie kilometerweit irgendwo jemand dreht. Der wird mich ja überfahren. Was will er denn? Aber das muss ich dann machen.
Hast du gemacht?
Ja, ich muss da runter und dann gewunken. Und
war
dann,
er verständnisvoll, der Landwirt?
Ja, nicht schon. Also, aber da fragt man sich dann so, wo, was? Weil man sieht es ja dann nicht. Wo dreht ihr denn da? Oder man sperrt abends eine Straße ab und dann denken die Leute, das ist versteckte Kamera oder so.
Ja, ja.
Das sind die ersten Schritte.
Das sind so die ersten Schritte und dein Weg ging dann weiter. Du warst dann Materialassistent. Da macht man dann was genau?
Genau, Materialassistent ist dann schon die Kameraabteilung. Also ich wollte ja Richtung Kamera und habe dann nochmal ein Produktionspraktikum ausgeschlagen und gesagt, ich will aber Kamera. Und Gott sei Dank, zwei Tage später ist dann eins frei geworden. Und Gott sei Dank hat der Kameraassistent, das ist der zweite quasi, dem war das egal, dass ich das noch nie gemacht habe. Er sagt, er lernt mir das.
Cool.
Und als Materialassistent bist du so der dritte im Bunde von einem Kamerateam. Das ist der lichtsetzende Kameramann.
Das ist so der erste
Kameramann? Der erste, der Kameramann. Der Kameraassistent, der ist zuständig für das ganze Kameraequipment und zieht die Schärfe vor allem. Das ist seine Hauptaufgabe. Und der Materialassistent hat damals das Filmmaterial eingelegt, bestellt und ist auch für das Equipment zuständig und so die rechte Hand vom Kameraassistenten.
Und da hast du dich gleich gut angestellt. Oh, die Klappe durftest du schlagen?
Ja, ja, das ist die Hauptaufgabe mit vom Materialassistenten. Das ist natürlich sehr spannend.
Da kommt man sich wahrscheinlich schon total so filmisch vor, oder? Wenn man sowas dann machen darf.
Ja, die Klappe war schon ziemlich cool.
Ja.
Also vor allem ist es der Letzte vor einem Take, der noch was sagen darf. Mhm. Weil dann ist wirklich Ruhe.
Und bitte oder und Action oder was sagt man da?
Das sagt dann der Regieassistent oder der Regisseur selber. Aber ich sage ja die Nummer als Materialassistent.
Aha.
Und dann kommt es klapp. Und spätestens dann sollten eigentlich alle still sein.
Alle am Start sein und die Aufmerksamkeit gespannt sein. Du bist dann Kameraassistent geworden.
Ja.
Das hast du viele, viele Jahre lang gemacht, hast super viele Produktionen gemacht, unter anderem den Oscar-nominierten Film, die Sophie Scholl hast du mitgemacht, ne, als Kameraassistent. Das ist ja irgendwas, was man in Deutschland dann geschafft hat, wenn man mit so tollen Regisseuren und Schauspielern zusammenarbeitet. Ist das dein Fleiß gewesen, deine kontinuierliche Arbeit? Also was hat dich denn dahin gebracht? Weil es gibt ja viele, die dahin wollen, ne, in diesem Business. Hast du denn, wenn du jetzt mal dich selbst betrachtest, irgendwelche Eigenschaften als Kameramann, die dich besonders auszeichnen?
Ich glaube, mich hat dahin gebracht die Ruhe und dass ich Dinge immer gerne sehr bewusst mache, so. Und natürlich auch die Freude an der Arbeit. Ich wollte ja da immer hin und da habe ich dann meinen ganzen Ehrgeiz auch reingesteckt. Und aber vor allen Dingen die Ruhe und die Beobachtungsgabe und Ich glaube, es liegt mir einfach auch da, in diesem Bereich zu arbeiten. Und wie du vorhin gesagt hast, die Bescheidenheit vielleicht auch. Mhm, ja. Dass ich da jetzt kein großes Bromborium gemacht habe, um jeden Schritt. Ich muss jetzt sofort den nächsten Schritt machen und ich will also
sagen. So karrieregeil.
Ja, und Ellenbogen ausgefahren oder so. So. Mhm. Nee, einfach durch die Ruhe und die Freude an der Arbeit auch.
Gab es denn in der Vergangenheit trotzdem mal Situationen, wo du die Nerven verloren hast? Weil ich kenne dich jetzt auch schon ganz lange. Ich habe dich noch nie hektisch oder aggressiv oder so richtig genervt erlebt. Du bist irgendwie immer super entspannt. Gab es denn trotzdem bei Dreharbeiten mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt knallen wir auch mal die Sicherung durch? Oh, jetzt musst du lange überlegen.
Doch, die gab es schon. Doch, die gab es schon durchaus. Ja. Also selten. Mhm. Aber doch, also weil es ist ja auch manchmal ein ganz schöner Zeitdruck da. Mhm. Dann sind alle vom Team sind angespannt, wenn das Licht weggeht oder irgendwas irgendwie oder es sind irgendwie Standaufnahmen.
Das kostet ja auch immer alles Geld, ne, wenn sich das verzögert wegen fehlendem Licht oder so. Das muss man immer mitdenken.
Ja.
Verrätst du uns auch so eine Situation?
Im Grunde waren solche Ausbrüche, kann ich nicht sagen. Aber wo es mal geknallt hat, vielleicht das, er lag aber dann eher an den Kollegen. Also wie in jedem Beruf gibt es Kollegen, die Stress an anderen auslassen. Mhm. Und so. Und wenn du dann als Kameraassistent dann plötzlich als Buhmann oder irgendwie da herhalten musst, weil ein anderer gerade seinen Stress weitergibt oder so, da gab es dann schon mal ziemlichen Konflikte. Aber das hat sich sehr in Grenzen gehalten.
Die weil sind alle an deiner Ruhe abgeprallt, Christian.
Total, das stimmt, abgeprallt an meiner Ruhe. Nee, also ich bin dann innerlich schon, ich habe dann schon auch Stress, wenn es schnell gehen muss, wenn man Angst hat, den Take jetzt nicht zu kriegen oder wenn bei dir als Assistent jetzt alles davon abhängt, dass das schneidbar ist, das Material, dann ist dann der Kameramann, der Regisseur also, und du bist das kleine Zahnrädchen, was jetzt gerade funktionieren muss, weil sonst kippt das ganze Ding um und so.
Und wenn ein Star mal schlechte Laune hat, das kann auch ein bisschen anstrengend werden.
Aber oder? Das konnte ich eben mit meiner Ruhe, glaube ich. Also ich habe den Stress in mir, keine Ahnung, wie so ein Schwamm dann irgendwie fast aufgesaugt oder den umgebaut in Energie, um das gut zu machen. Und ich glaube, vor allem als Assistent beim Chefizin habe ich, glaube ich, ziemlich viel Ruhe reingebracht in das Ganze.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. In all diesen Jahren hast du ja mit sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet. Ist dir denn da jemand ganz besonders in Erinnerung geblieben, als besonders toller Mensch oder eindrucksvoller Mensch, wo du sagst so, wow, der hat mich überrascht oder auf irgendeine Art und Weise gefesselt?
Also jetzt ganz aktuell hat mich Ethan Hawke sehr gefesselt.
Mhm. Mit dem hast du gedreht, das muss man vielleicht kurz erklären. Letztes Jahr war das schon, ne? Im Bayerischen Wald habt ihr da gedreht.
In Oregon.
In Oregon, eigentlich, ja. Aber eigentlich war es der Bayerische Wald.
Also die Produzenten, die rüberkamen und immer dabei saßen, die haben gesagt, looks like Oregon. Also Niederbayern schaut wohl aus wie Oregon. Ja.
Und da war eben Russell Crowe, Ethan Hawke dabei. Und Ethan Hawke hat dich begeistert, ja?
Ja, der hat mich schon sehr begeistert. Mhm. Sehr charismatisch, sehr, sehr besonders. Und solche Schauspieler sind ja schon die Champions League so von der
total.
Schauspieler. Also wie die an ihre Rollen rangehen, wie die da einfach, wie die arbeiten und so. Aber auch der Ethan Hawke eben so ein ganz lieber, netter Mensch ist. Ich muss gar nicht sagen, geblieben ist. Also, wer hat doch geblieben? Er ist ja ein
super Hollywood-Star, ne?
Ja.
Ethan Hawke.
Ja.
Genau. Der kommt am 5. November in die Kinos, heißt The Wait im Goldrausch. Das ist der deutsche Titel. Ist es denn eigentlich irgendwie so komplizierter, wenn man mit so großen Hollywood-Stars arbeitet, als jetzt einen Tatort zu drehen? Oder ist es am Ende irgendwie alles das Gleiche als Kameramann?
Ja, am Ende ist es alles das Gleiche.
Ist das
ja.
so?
Ah, ja. Ist okay. So. Also vielleicht hat man ein bisschen mehr Stress in den Situationen, wie ich vorhin gesagt habe. Yeah. Und man sagt, okay, jetzt liegt es an mir. Mhm. Und da ist jetzt nicht XY, sondern da ist Ethan Hawke. Da macht man sich den aber selber. Mhm. Aber im Grunde, ja, es ist das gleiche Handwerk. Also
im Englischen gibt es das schöne Wort Starstruck. Also, dass man so beeindruckt ist, wenn man so einen Star vor der Nase hat. Bist du da ganz frei davon?
Nein.
Gut. Nicht. War's bei Ethan Hawke so?
Ja.
Schon?
Ja, war ich schon sehr beeindruckt. Auch so war ich ein bisschen nervöser wie sonst.
Es gibt auch ein ganz schönes Foto von dir und deiner Frau, Ethan Hawke in der Mitte und an eurem Kühlschrank, das darf ich hoffentlich verraten. Da klebt ein Bild nur mit Ethan Hawke und Nancy und du bist abgeschnitten.
Ich bin abgeschnitten. Da waren auch zwischen mir Und den beiden waren so 20 Zentimeter Abstand, komischerweise. Die hingen Button so aneinander.
Das ist so lustig.
Und man konnte mich easy wegschneiden, ohne dass da von den anderen beiden eine Schulter abgeschnitten ist. Ja, das war lustig.
Ethan Hawke, der musste da unter anderem eine Szene in einem Fluss spielen. Da ist er ziemlich nass geworden. Wo bist denn du da eigentlich mit deiner Kamera? Weil das frage ich mich immer. Stehst du da auch dann im Wasser? Oder habt ihr solche Objektive, wo ihr so ranzoomen könnt? Oder musst du da schon
beides,
mal dran sein?
Beides. Also je nachdem, was man für Einstellungsgrößen machen möchte. Ich war auch draußen mit einem langen Objektiv. Ich saß aber auch im Fluss auf einem kleinen Felsen mit einem langen Objektiv.
Also du wirst da auch mal nass.
Ja, natürlich. Und ja. Ich saß im Wasser mit einem Neoprenanzug und einer Scuba-Cam. Das ist dann so ein Konstrukt, wo man die Kamera reinsetzen kann, damit die nicht nass wird und so ein bisschen an die Wasserkante, so ein bisschen Unterwasser, Oberwasser, über Wasser filmen kann. Und da sitzt du dann in deinem Neopren in dem Wasser drin. Und
stundenlang
wahrscheinlich.
Stundenlang, ja. Was war denn für dich so die körperlich herausforderndste Arbeit an der Kamera, die du je gemacht hast?
Oh, das war letztes Jahr. Anfang letzten Jahres waren wir in Südtirol und da waren wir auf einem Berg, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, oben, und es hat Neuschnee gegeben und das war so ein Moment, den ich dann per Smartphone geteilt habe mit zu Hause, weil zu Hause war irgendwie Sommer und wir waren da oben bei 0 Grad und es war Schneegestöber und das halbe Team kam aus Rom und ich kann mich, wie die gesagt haben, so... What's going on? We are from Rome. So, wir sind Römer. Warum stapfen wir im Schnee rum und sind so eingepackt? Und da gab es eine Szene, da musste ich mit einer speziellen Kamera, der Name heißt Chicken Cam, das ist ganz lustig, wenn man,
also Hühnerkamera.
Hühnerkamera, da gleicht quasi so eine Gimbaltechnik die Bewegungen aus.
Damit es nicht so eine Wackelkamera
genau.
wird dann.
Mhm. Und mit dieser Kamera, die ist ja schon recht sensibel, mit der möchte man nicht unbedingt stürzen. Und ich habe Schauspieler verfolgt, einer verfolgt den anderen mit einem Gewehr.
Und da musst du mitrennen
so
dann.
Sagt. Und ich bin hinterher gerannt.
Oh Gott.
Und alle sind hingefallen, der Tonassistent ist hingefallen, der Schauspieler ist hingefallen, immer wieder aufgestanden und es war so tiefer Schnee. Mhm. Und da bin ich hinterher gerannt und da bin ich wirklich, also ich konnte kaum mehr atmen. Diese eiskalte Luft und dieses Gerenne durch diesen Schnee, ich musste wieder hochrennen, den nächsten Schauspieler hinterher rennen. Also wirklich, da war ich.
Also du musst auch echt fit sein als Kameramann, ne? Aber machst du jetzt so Sport und so, außer Surfen?
Ich bin im Fitnessstudio.
Oh, das wusste ich ja gar nicht. Christian, ich bin beeindruckt. Gehst du pumpen so richtig, oder?
Ja, pumpen. Pumpen kann man es nicht nennen. Also ich pumpe so viel, dass, wie nennt man das, Muskelerhalt?
Das ist doch schön. Gegen den Alter. Wir trainieren gegen den Verfall an.
Ich pumpe, was das Zeug hält.
Ja, aber du machst ja auch wahnsinnig viel am Haus, ne? Also du bist ein wahnsinnig guter Handwerker. Ihr habt ja ein Haus in Herrsching gekauft. Vor wie vielen Jahren war das jetzt?
Das war 2011, was haben wir jetzt, vor 15 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Und du hast irre viel gemacht. Du hast ein komplett neues Bad da reingezimmert.
Drei
Bäder, um Gottes
Willen. Okay, also klingt jetzt wie drei Bäder. Wir haben ein Bad und der Rest sind Toilette.
Aber auch das hast du dir ja selber beigebracht. Du hast ja nie eine Ausbildung gemacht als Fliesenleger oder sowas, oder?
Nee.
Also all das?
Nee, ja, das ist auch so ein Talent von mir, glaube ich, handwerklich. Ich mache wirklich alles. Also ich wage mich an alles ran. Learning by doing. Wenn es nicht hingehauen hat.
Mit der Kamera.
Dann mache ich es anders.
Ja.
Genau, wie mit der Kamera. Natürlich, YouTube hilft ein bisschen. Also da kann man wahnsinnig viel abschauen.
Das ist absoluter Gamechanger, ja, finde ich auch.
Absolut, aber im Grunde muss man dann trotzdem selber ran und den Mörtel selber anrühren. Also wenn man so durchs Haus geht, man sieht so ein paar Ecken, wo man ich zum ersten Mal verputzt habe. Das sieht heute ganz anders aus. Heute erkennt man das nicht.
Also man sieht die Entwicklung als Handwerker.
Absolut, nein, es ist alles, also wirklich hat Hand und Fuß, sieht richtig gut aus.
Ja. Ich war letztes Jahr auf einem richtig schönen Fest. Das war eine Silberhochzeit im Kurschlösschen in Herrsching von dir und deiner Frau Nancy. Und ihr habt da beide, glaube ich, ohne große Vorbereitung aus dem Stegreif so eine kleine Rede gehalten, habt die Gäste begrüßt und dann habt ihr so ein bisschen darüber gesprochen, ja, was ihr schätzt aneinander und was euch verbindet. Und also ich habe das noch nie erlebt. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil da ganz viele Leute geweint haben, Tränen in den Augen
Wahnsinn.
Hatten. Kannst du dich da auch noch dran erinnern, wie die reagiert haben alle?
Nee, erst im Nachhinein, als sie mir das alle erzählt haben, wie die begeistert die waren und so. Und dann ich gehört habe so, und ja, nasse Augen und hier und da. Also weil ich selber stand ja davor neben Nancy und wir waren ja selber tierisch aufgeregt auch so. Und Nancy kam ein paar Mal zu mir mit einem Zettel so, wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, das war alles weg, kam mit einem Zettel so, wir müssen jetzt was sagen. Also nein, ich kann jetzt nicht. Aber dann das Mikro in die Hand genommen, dann ging es los. Und dann bin ich einmal auf diesen Zettel geguckt, weil das war alles weg, diese ganze Vorbereitung. Und ich habe das nicht mitgekriegt, wie die Leute alle da.
Also ich habe es mitgekriegt, ich stand im Publikum, ja auch ein bisschen geweint natürlich, weil da hat man einfach gehört, wie tief verbunden ihr seid miteinander. Und die Nancy hat irgendwie einen ganz schönen Satz gesagt, die hat gesagt, und wenn der Christian weg ist zum Drehen und dann kommt er heim nach Wochen, da freue ich mich immer noch, fast jedes Mal noch ein bisschen mehr. Und das finde ich echt wahnsinnig schön. Nach so vielen Jahren, 25 Jahre seid ihr verheiratet.
Ja.
Ihr habt schnell geheiratet, ne?
Ziemlich schnell. Wir waren die Ersten in unserem Freundeskreis.
Mhm. Wie lange wart ihr zusammen vorher?
Ein Jahr oder so.
Ein Jahr, das ist schon zackig.
Nicht ganz vielleicht.
Und wie hast du um ihre Hand angehalten, Christian?
Bei der Silberhochzeit hing doch so ein Zettel an der Wand.
Oder? Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich weiß das natürlich alles von meiner Freundin Nancy.
Also ich war jetzt nicht auf einem Holzscheit gekniet oder irgend sowas. Oder beim Fallschirmsprung oder unter Wasser. Ich habe ein paar Seiten aus den gelben Seiten rausgerissen damals. Mhm. Warum auch immer. Wahrscheinlich war kein Papier im Haus.
Und was hast du draufgeschrieben?
Dann habe ich mit Edding sie so aneinander geklebt, so übereinander, also so. Und habe mit dicken Edding draufgeschrieben, ich heirate dich, Fei.
Und gab es dann ja, nein, vielleicht drunter zum Ankreuzen? Nein, das war einfach der Satz.
Ja, das Fei war schon die Antwort, oder?
Ja.
Nee, das habe ich dann so hingehängt, dass wenn sie nach Hause kommt, dass sie das dann gleich sieht.
Schön. Eure Hochzeit muss ein rauschendes Fest gewesen sein. Da haben wir uns leider noch nicht gekannt. Da konnte ich noch nie mit euch feiern. Ihr habt ja dann ein ungewöhnliches Leben geführt, ne? Ihr wart, bevor die Kinder da waren und auch als die Kinder klein waren vor allem noch, immer monatelang mit eurem selbst ausgebauten Bus unterwegs und bevorzugt in Portugal, glaube ich, in so einer Bucht, ne?
Mhm.
Wie habt ihr denn da gelebt in diesen Wochen? Und Monaten, muss man ja schon sagen, wart ihr da, ne?
Ja, Monate waren wir da, genau. Wir sind dann im Dezember los und sind zurück im April, März, so wenn es hier wieder wärmer wurde, so, ja. Was haben wir da erlebt? Wir haben sehr viele Menschen getroffen, die auch unterwegs sind. Wir haben gelebt, wir waren einfach da. Ich war viel surfen, wir haben die Kinder bespaßt oder auch einfach da Zeit verbracht am Feuer mit Leuten und im Grunde einfach nur genossen, wie man mit wenig auskommt, mit wenig Wasser, mit wenig Licht, mit wenig Zeug überhaupt. Und
gar kein Luxus, einfach aufs Mindeste reduziert, ne?
Ja, gar kein Luxus. Und vor allem mit den Leuten, die man da kennengelernt hat.
So. Was trifft man denn da für Menschen?
Man trifft Menschen, die nichts bei sich haben, außer einen Rucksack und einen Füller und Zitata, ein Buch. Und,
von Hermann Hesse.
Ja, genau. Und den ich dann gefragt habe, wo gehst du denn jetzt als Nächstes hin? Die gehen dann so durch die Lande oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Wo gehst du jetzt hin? Und dann sagt er, da vorne, wo die Straße links oder rechts geht, da überlege ich mir dann da vorne, ob links oder rechts. Und schreibt mir noch eine Widmung in das Buch mit einer Handschrift, wo ich mir denke, so, wow, so eine schöne Handschrift, die habe ich noch nie gesehen, mit seinem Füllfederhalter. Und dann sitzt man am Feuer und dann sagt er, den Satz trage ich immer mit mir rum, der sagt, wer hat, der muss. Wer hat, der muss.
Guter Satz.
Und ich komme immer wieder drauf, so, ja, wer hat, der muss. Jetzt ist mir die Windschutzscheibe von unserem Bus, da eben dieser Riss drin. Jetzt muss ich in die Werkstatt und muss eine neue kaufen und muss dafür Geld ausgeben. Wenn ich viel habe, dann muss ich auch viel. Ne? Ja. Und ja, wenn man weniger hat. Also für mich ist so, dann weniger haben ist weniger Ballast, Belastung. Ja. Und dieses, wer hat, der muss. Oder es kam mal eine Familie plötzlich ans Feuer, die waren 16 Jahre mit ihrem Segelboot unterwegs, auf der ganzen Welt. Sie war bei Ärzte ohne Grenzen. Die Kinder waren schon Teenies und haben uns da erzählt von den Reisen und allem. Und dann saßen die bei uns am Feuer und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir uns niederlassen. Und sie lassen sich in Portugal nieder. Mhm. Weil die Kinder wollten jetzt proper House und die wollten Freunde für länger und nicht immer Tschüss sagen nach ein paar Wochen und so. Und dann haben die sich in Portugal niedergelassen. Und dann haben wir einen Engländer, der war immer wieder im Winter da, der Paul, der mit dem orangenen Bus. Manche erkennt man so wieder, das ist der mit dem orangenen Bus.
Da trifft man sich dann auch jedes Jahr wieder in derselben Bucht.
Ja, genau. Ah, ja. Und dann haben wir eine Reise später mit den Kindern mal gemacht nach Neuseeland. Auf die andere Seite von uns hier aus gesehen. Und dann sind wir an einem Campingplatz, in Anführungsstrichen, das war auch einfach nur eine große Wiese an einem Hang. Da war niemand, da waren so ein paar Pferde. Da war wirklich niemand. Und dann fahren wir und ich rangiere gerade so rum mit dem Wohnmobil, was wir uns dort ausgeliehen haben. Und dann schreit einer so, ey, I know you from Barranco. So hieß die Bucht in Portugal. Ja. Und ich so, was? I know you from Barranco. Und dann steht da der Paul aus Portugal.
Mit seinem orangenen Bus.
Nee, aber dann steht er da.
Irre.
Und ist auch da unten zur selben Zeit.
Also Traveler begegnen sich, ne, auf der ganzen Welt. Ja, ja. Ihr seid ja dann, als die Kinder in die Schule kamen, ging das natürlich nicht mehr monatelang wegzufahren. Und ihr habt ja eh ein ungewöhnliches Leben, ne, du und deine Frau, weil einer dreht immer, einer ist immer bei den Kindern, was natürlich toll ist, weil man nie Stress hat mit Kinderbetreuung und so weiter. Glaubst du denn, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis eurer glücklichen Ehe, dass ihr immer mal wieder so ins Abklingbecken voneinander gehen könnt?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Mhm. Also wenn es mal dazu kommt, dass wir länger zu Hause sind, parallel und keiner gerade arbeitet, dann kommt schon auch mal der Satz so, jetzt wird es Zeit, dass du mal wieder drehst irgendwo. Nee, auf jeden Fall. Also wir haben das, unser Familienmodell, schon nach den Kindern ausgerichtet. Wir wollten die auf keinen Fall in jungen Jahren in eine Kita oder dann so wegparken. Wir haben gesagt, wir versuchen das auch mit, dass wir beide in der Filmbranche arbeiten, so zu gestalten, dass wir uns mal abwechseln. Und da muss halt einer mal auch mal absagen. Mhm. Gut, am Anfang habe ich natürlich mehr gearbeitet, als die Kinder noch klein waren. Da ist Nancy mehr zu Hause geblieben. Aber als sie dann auch wieder angefangen hat, haben wir das geschafft, dass wir immer Abwechslung drin hatten. Und eben auch in der Beziehung, also Abwechslung im Sinne von, dass man sich mal wieder wegparkt, wie du sagst.
Ja,
so.
Ja, ja.
Mal Abstand kurz. Ich bin aber schon auch sehr viel in allen möglichen Flixbussen, nachts nach Hause. Also ich bin schon Wochenenden immer viel nach Hause gedonnert. Ja.
Dass du die immer wieder siehst, deine Family, ne? Ja. Also das mit der Kinderbetreuung, das ist natürlich toll, wenn man das hinkriegt, aber viele haben natürlich keine andere Option, als eine Krippe zu nutzen oder einen Kindergarten.
Ja, natürlich.
Da sind die Kleinen auch ganz gut aufgehoben.
Ja, ja, deshalb waren wir natürlich froh, dass das so geklappt hat. Also es war jedes Jahr wieder neu zu konstruieren, so, weil man weiß ja nie in der Filmbranche, wann welche Angebote wo drüber liegen, über Ferien oder über was.
Das heißt, du hast keinen Dreijahresplan, was du jetzt da arbeitest. Das kommt alles immer dann doch relativ spontan in deinen Kalender rein, die neuen Jobs.
Ja.
Mhm. Und stresst dich das?
Nein.
Null?
Nein. Nennt sich schon ein bisschen. Aber sie hat sich auch dran gewöhnt. Ja. Macht es auch schon länger. Nee, vor März braucht man nicht nervös werden. Also es ist wirklich...
Vor März für dieses Jahr
Ja.
So spät ist das. Oh,
ja.
Krass.
Es ist so, es werden im Winter die Karten neu gemischt und so. Mhm. Und man hört hier und da von irgendwas und so. Man ist aber nie sicher, ob das dann klappt, ob das realisiert wird, ob das finanziert ist und so. Jetzt bin ich aber 31 Jahre schon dabei. Und für mich war immer klar, dass es irgendwie weitergeht. Und wenn mal alles zusammenbricht, ich weiß nicht, wann das war, ist die italienische Filmbranche so zusammengebrochen. Mhm. Da war ich, glaube ich, noch mal da. Also dann hieß es, oh Gott, die Italiener, die jetzt beim Filmen, das ist ganz schlimm und so. Mhm. Naja, dann gibt es auch noch andere Sachen, die man machen kann.
Du kannst ja alles als Handwerker, also allein da, was du da an Jobs an Land ziehen kannst, Christian.
Ja, ich muss bei den Nachbarn sowieso, muss ich auch immer alles... Ich muss bei den Nachbarn auch immer alles reparieren. Das mache ich aber sehr gerne.
Das musst du jetzt sagen, du bist im Radio und alle hören dich. Wann geht es denn wieder auf Reisen mit der Nancy? Weil wir im Lebenslauf jetzt gehört haben, dass ihr das schon plant, dann auch nochmal Europa so ein bisschen zu erkunden. Habt ihr schon einen Plan für einen Trip?
Ich glaube, im Herbst Griechenland ist, glaube ich, ganz schön.
Aber nicht mit dem Bus.
Hm, warum nicht?
Doch, fährst du dahin mit dem Bus, echt?
Ja.
Wow. Krass, okay.
Na, ist, glaube ich, eine ganz schöne Strecke darunter.
Schön und lang, ja. Aber ihr habt ja Zeit.
Ja, also ich bin die Strecke nach Portugal schon immer gern gefahren.
Mhm. Drei Tage ist man da unterwegs wahrscheinlich.
So drei Tage, aber dann fahren. Mhm. Und es ist ja wirklich, nur in Deutschland und Schweiz ist die Autobahn ein bisschen stressig. Mhm. Aber wenn ich rechts fahre, ist es auch okay. Und dann wird es ruhig. Auf den französischen Autobahnen, auf den spanischen
überall
sowieso.
Überall, wo Tempolimit ist halt, ne? Es ist entspannt.
Dann wird es ruhig.
Und man kann ja da so toll blaue Couch-Podcasts hören im Auto, auf so langen Strecken, Christian.
Ja, oder seine Gedanken vorausfliegen lassen. Ja. Das mache ich echt gerne. Ja.
Zum Schluss habe ich eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Also ich würde ja alles genauso wieder machen. Es hat eigentlich alles gepasst. Bis jetzt eine ganz runde Sache. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas anders gemacht hätte, dann hätte ich auch die ganzen vielen netten Menschen, die mein Leben bisher begleitet haben, hätte ich die vielleicht gar nicht kennengelernt. Mhm. Aber meinem 20-jährigen Ich, was würde ich dem sagen?
Hättest du einen Ratschlag für dein 20-jährigen Ich?
Ja, ich würde vielleicht da ich ja Teenie-Kinder habe und viel dann doch in Kontakt komme mit jungen Menschen, würde ich sagen, hab keine Angst. Hab keine Angst vor dem Friseur.
Vor dem Friseur? Wieso das denn?
Ja, also ich, wenn ich heute die jungen Menschen, die haben alle, also die Jungs natürlich, die haben echt schicke Frisuren. Ich finde das total cool, was die so alles am Kopf haben.
Und du warst ein bisschen verwachsen damals.
Zu meiner Zeit waren halt so, ich bin ein bisschen verwachsen, ja. Zu meiner Zeit waren lange Haare ein bisschen mehr in oder so. Und ich war ein bisschen mehr Rebell vielleicht damals, als es hätte sein müssen. Aber egal, meine Mutter hat mir dann immer, wenn in der Zeitung so diese Werbe Zwischenheftchen drin waren von Modestrecken oder sowas. So beim Mittagessen so neben den Teller gelegt und so, nicht wegen der Mode, sondern wegen der Frisur von den männlichen Models. Und dann gesagt, doch mal, der hat doch eine schöne Frisur.
Aber also du warst immer wieder probiert. Du warst standhaft langhaarig. Standhaft. Sehr gut.
Und da habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht hätte ich damals doch auch mal so eine tolle Frisur haben können wie heute.
Also dein Sohn hat eine sehr ordentliche Frisur, muss man sagen. Ja, der hat keine Angst vor dem Friseur. Lieber Christian, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Das war ein sehr besonderes Gespräch, auch für mich, weil wir uns ja so lange kennen. Aber ich habe heute auch wieder ein bisschen was Neues über dich erfahren. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.